Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Selina Skogan. Ich bin euer Host und die Gründerin von Equidemia. Heute habe ich mir in den Podcast Hilka Rickers eingeladen. Vielleicht kennt ihr sie von ihrem Instagram-Account Kartoffel und Rakete. Wir verlinken das in den Shownotes. Und Hilka ist nicht nur Pferdefrau, sondern auch Psychologin. Eins der Themen, mit denen sie sich beschäftigt, ist Resilienz. Und das wollten wir für euch gerne mal genauer beleuchten. Und zwar ganz genau das Thema der Resilienz-Wippe. Denn das Leben ist ganz selten perfekt. Wir würden uns wünschen, wir sind immer in so einer Balance und Homöostase, sind wir aber tatsächlich ganz selten. Und welche Tools uns dabei zur Verfügung stehen, das ist etwas, was wir uns heute anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mir hat das Gespräch großen Spaß gebracht. Wir werden das sicherlich bei der einen oder anderen Gelegenheit nochmal wiederholen. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute die liebe Hilka bei mir im Podcast. Und vielleicht kennt ihr die Hilka schon von Instagram. Die hat nämlich einen ganz tollen Instagram-Account, der heißt Kartoffel und Rakete. Hilka, erzähl mal, wie kommt man denn überhaupt auf den Namen Kartoffel und Rakete? Das muss ich dich jetzt als allererstes fragen.
Ja, die Frage kommt öfter. Also der Name ist super alt. Ich habe, glaube ich, irgendwie 2017, 2018, als ich noch gar keine Ahnung von Insta hatte, einfach mal so einen Account erstellt. Und dann muss man ja einen Namen haben. Und dann habe ich gedacht, so, ja, pff, was weiß ich, Kartoffel und Rakete, weil Kartoffel ist der Spitzname von meinem Falben. Weil der einfach von der Farbe wie eine Kartoffel aussieht und auch leider von der Körperform. Deswegen hat er den Spitznamen Kartoffel.
Der ist so
Und
kartoffelig.
genau, richtig, leider ja. Und Rakete ist mein Rüde, der damals auch noch eine Rakete war. Heute ist er jetzt ein bisschen älter, ist er das nicht mehr. Und der Name ist geblieben, obwohl dann noch halt ein weiteres Pferd dazugekommen ist, auch noch eine Hündin. Und viele denken, dass Kartoffel und Rakete halt meine beiden Pferde sind, aber im Grunde sind es halt einfach mein Pferd und mein Rüde und der Name kommt von früher. Und ich habe es irgendwann nicht mehr geändert, so, weil es ist ja dann
Dann
oft so,
ist es
man
auch
ist
so.
ein Wiedererkennungseffekt und ja, das dann irgendwie ändern. Ich denke da oft drüber nach. Auch nicht so seriös klingt eigentlich.
Ich finde das irgendwie
Aber
schön.
gut,
Bei mir macht es
vielleicht.
so das Bild Kartoffeln mit Raketenantrieb.
Ja, und ich denke irgendwie, also ja, und ich finde aber irgendwie passt es auch zu dem Thema. Also es gibt eher Kartoffelcharaktere und eher Raketencharaktere und beides hat seine Berechtigung.
Ja, das stimmt. Spannend. Ja, aber du machst ja noch viel mehr, außer deine Ponys irgendwie nett im Offenstall auf der Wiese haben. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Werdegang, von deinem Hintergrund.
Ja, okay. Also ich bin vom Grundberuf bin ich Therapeutin, also Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, Schwerpunkt Verhaltenstherapie und arbeite jetzt seit, ich weiß gar nicht, 10, 12 Jahren ungefähr in der Ambulanz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Ah ja, spannend.
Genau, habe vorher in der Familienhilfe gearbeitet, in der Drogentherapie, also habe so ein paar Sachen da auch schon durch. Also habe eher einen psychotherapeutischen Hintergrund und habe dann 2018 nach über 20 Jahren Reit- und Pferdepause mir mein erstes eigenes Pferd gekauft. Also es fing an mit Reitbeteiligung und wieder einsteigen erstmal, ist dann aber relativ schnell zu einem ersten eigenen Pferd gekommen und dann aufgrund dessen, dass der in dem Management sehr schwierig war, überlegt, einen eigenen Hof zu kaufen und dann ging es irgendwie ganz schnell, ne? Dann kam der eigene Hof, dann kam das zweite Pferd, weil eins geht ja nicht. Und ja, dann traten aber trotzdem, obwohl ich irgendwie wirklich natürlich mein Bestmögliches getan habe, wie viele oder die meisten Pferdemenschen das vermutlich tun, traten halt so die ersten Probleme auf. Und sowohl körperlich oder damals körperlich, dachte ich erstmal. Und dann habe ich mich halt immer mehr damit befasst und habe eine Pferdephysiotherapie-Ausbildung gemacht, ganz viele Kurse zu solchen Themen und habe dann immer schon überlegt, kann ich irgendwie meinen psychotherapeutischen Background irgendwie verknüpfen damit? Und dann bin ich so auf das Thema Psychosomatik gekommen. Also jetzt aktuell nochmal, aber ursprünglich habe ich mich da schon mal mit beschäftigt. Und zwar vor ungefähr 9 oder 10 Jahren, als wir unseren Hund bekommen haben, weil der eben eine chronische Magen-Darm-Erkrankung hat. Und mir da aufgefallen ist, dass das ganz klar psychosomatische Zusammenhänge hat. Also ich habe das auch an anderen Betroffenen sozusagen gemerkt, mit denen ich mich ausgetauscht habe, dass die Hunde sehr stark auch auf die Besitzer reagiert haben oder auf die Stimmung der Besitzer oder auf Stress. Und habe das selber bei ihm auch festgestellt. Da war so, dass ich das erste Mal so überlegt habe, okay, auch Tiere können scheinbar psychosomatische Symptome, Erkrankungen haben. Und ich habe das eben jetzt im Verlauf mit der Physio-Ausbildung und meinen Pferden halt dann nochmal mehr so ein bisschen aufgerollt und ein bisschen vertieft sozusagen, weil es eben für Pferde auch sehr stark zutrifft und weil ich eben gemerkt habe, dass das ein Ansatz ist, über den man auch nochmal sehr viel verbessern kann, meiner Meinung nach.
Jetzt noch mal einmal für alle, die nicht so sehr im Thema sind: Was ist Psychosomatik? Kannst du das einmal kurz definieren für unsere Zuhörer?
Ja, also Psychosomatik ist grundsätzlich, es gibt verschiedene Definitionen, auch so ein bisschen je nachdem, aus welchem Bereich man da drauf guckt, ob man jetzt wirklich Hardliner klinisch da drauf guckt. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass Psychosomatik den Zusammenhang von Körper und Psyche wieder also erklärt und sowohl in beide Richtungen, dass eben körperliche Erkrankungen durch die Psyche beeinflusst werden, aber auch psychische Erkrankungen durch den Körper beeinflusst werden und dass es da eben einen ganz klaren Zusammenhang gibt und man das nicht trennt. Also ganz früher, also wenn man das geschichtlich anguckt, ich kann jetzt, schlag mich tot mit den Zeiten, aber es war wirklich ursprünglich so, dass man tatsächlich auch sehr, also das im Ganzen betrachtet hat und dass es dann aber irgendwann sozusagen wieder aufgespalten wurde in der Medizin und dass man gesagt hat, man muss die Psyche einzeln betrachten und den Körper. Und jetzt langsam fängt das wieder an, dass man sagt, nee, das kann man überhaupt gar nicht trennen, so überhaupt gar nicht. Und man muss wirklich die Sachen sozusagen immer in einem ganzheitlichen Blick sehen. Ich mag, du hast es auch, sagst es auch oft in deinem Podcast, du magst den Begriff ganzheitlich nicht, weil der so abgenudelt ist. Verstehe ich vollkommen, geht es mir nämlich auch so, aber in dem Fall trifft es das, glaube ich, ganz gut, ne? Dass man sagt, man muss wirklich das System im Ganzen betrachten.
Ich wünsche mir so sehr, dass wir einen besseren Begriff dafür hätten. Also eigentlich ist ganzheitlich ja ein super Begriff, aber das
Ja.
ist halt immer direkt so, na? Ja, abgenudelt irgendwie und missbraucht. Vielleicht ist das Wort einfach ordentlich missbraucht worden
Ja,
und
es geht mir
deswegen.
genauso. Und also Achtsamkeit ist auch so ein Wort, wo ich denke, Achtsamkeit ist ein ganz tolles Konzept, aber ich kann das Wort nicht
Ich kann
ernst.
so sagen. Genau, richtig. Danke. Ja, das geht mir ganz genauso. Und Frauke sagt immer, das ist multidisziplinär.
Ja, genau, das stimmt. Aber es passt in dem Fall Psychosomatik, ja, also erklärt es ja schon ein bisschen, aber so richtig passt es da ja auch nicht, ne?
Nein, ganzheitlich ist ja eigentlich schon das richtige Wort und das ist ja auch das richtige Konzept, meiner Meinung nach. Vielleicht. Wir schicken jetzt mal einfach einen Wunsch raus ans Universum und sagen, wir wünschen uns weniger Missbrauch des Wortes.
Ja, auch gut.
Aber da kommen wir direkt schon rein in unser Thema, was wir heute besprechen möchten. Wir möchten uns nämlich mit einem anderen Wort beschäftigen, was auch ein bisschen abgenudelt ist, was aber total wichtig ist und ich finde das Konzept total wichtig. Das ist nämlich die Resilienz. Und ich habe dich gefragt, ob du Lust hast, einen Podcast zu machen, weil du letztens so einen schönen Beitrag und das nochmal so schön bildlich dargestellt hast, nämlich die Resilienz Wippe. Das ist unser Thema heute. Wir wissen beide, es ist ja, wir wünschen uns immer so eine Homöostase, aber in der Realität sieht das Leben oft ein bisschen anders aus. Da wird das Leben eben einfach auch gelebt.
Ja.
Deswegen fangen wir jetzt hier mal ganz von vorne an und gucken uns erstmal an, was ist denn überhaupt Resilienz? Denn Resilienz klingt schon mal direkt so nach Therapiepraxis. Muss es ja gar nicht sein. Was ist also Resilienz? Was ist Resilienz für dich und was bedeutet das auch fürs Pferd?
Also ich glaube, dass Resilienz ursprünglich tatsächlich auf die, also ganz ursprünglich die Psyche betrifft, also eine psychische Resilienz beschreibt, aber man kann es mittlerweile natürlich auch auf den Körper. Es gibt auch eine körperliche
Körperliche
Resilienz und
Resilienz sehen.
genau. Und im Endeffekt beschreibt Resilienz ja sozusagen die Widerstandsfähigkeit eines Organismus auch unter ja, Stress und mit Stress meine ich jetzt nicht Zeitdruck, Stress, sondern jegliche negative Reize, die im System Stress verursachen, sozusagen trotzdem sich, trotz dieser Reize sich immer wieder auszubalancieren und in ein relativ oder ja, relativ gesundes Leben zu kommen, sozusagen.
Denn wir sind uns einig, wir können die negativen Reize nicht abschaffen. Und das
Nee.
ist auch gar nicht das Ziel des Resilienzkonzepts. Und sondern es ja, geht darum, um die Anpassungsfähigkeit und um die Flexibilität, würde ich vielleicht auch sagen, oder?
Genau, ja.
Wie erkenne ich das denn in der Praxis?
Ob
Wie
jemand
erkenne
resi
ich?
oder ob jemand resilient ist. Also wenn wir es jetzt erstmal aus dem Humanbereich übertragen, dann kann man ja zum Beispiel sagen, also es gibt ja viele Forschungen, auch was weiß ich, Zwillingsforschung oder so, wo man sagt, eigentlich sind oder ne, man guckt sich irgendwie Kinder an, die in oder stellt sich einfach die Frage, warum gibt es Menschen, die unter gleichen Umständen oder unter fast gleichen Umständen letztendlich aber unterschiedliche Probleme entwickeln, ne? Also warum gibt es vielleicht Menschen, die, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, in Kinder, die in Scheidungsfamilien aufwachsen, die letztendlich irgendwie keine psychischen Probleme bekommen und dann Kinder, die psychische Probleme bekommen oder Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen oder unter einem Trauma erleben, ne? Und da spielt ja die Resilienz eben eine große Rolle, dass man sagt, es scheint Faktoren zu geben, nämlich Resilienzfaktoren, die wie so ein Schutzmechanismus wirken, dass obwohl etwas Schlimmes oder Ungünstiges für die Entwicklung passiert ist, sich trotzdem keine schwerwiegenden Probleme daraus entwickeln. Genau.
Ich bohre da noch ein kleines bisschen weiter nach. Was sind die Faktoren, die wir da isolieren können? Warum ist das so unterschiedlich? Warum wird das so unterschiedlich, ja, verdaut, verstoffwechselt, in den verschiedenen Settings? Das ist nämlich jetzt noch nicht so ganz rausgekommen.
Ja,
Ja.
also da gibt es auch da gibt es ja ne, also super viele verschiedene Ansätze. Man kann nicht sagen, es gibt einen Teil, der dazu beiträgt, dass es gut verläuft oder schlecht. Ne, also die Genetik spielt eine Rolle. Ne, es spielen bei also tatsächlich sind so Sachen wie zum Beispiel ja auch ne, wie ist die körperliche Konstitution, wenn wir jetzt von und die körperliche Grundkonstitution, dann spielen so Faktoren wie Glaubenssätze, ne, die Umgebung, in der ich aufwachse, Verbindung zu anderen Lebewesen oder Menschen können Schutz machen. Spiritualität ist oft ein Schutz, weswegen ich das glaube. Und Spiritualität wird ja oft irgendwie so ein bisschen von einigen verteufelt. Das ist irgendwie, ne, wenn man sagt, wer heilt, hat Recht oder was weiß ich, dann denke ich mal so, naja, aber Glaube ist nun mal ein Resilienzfaktor. Also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn jemand an irgendwas glaubt, wenn er krank ist. Also das sind ja super viele verschiedene Faktoren auf ganz vielen Ebenen, ne? Also sowohl im Außen als auch im Innen, als auch in Verbindung zu anderen, grundsätzlich Genetik und so weiter. Also da haben wir eine ganze Ecke, was letztendlich resilienzfördernd sein kann.
Wir haben also gegebene Faktoren und fluide Faktoren, wenn ich das richtig, wenn ich das jetzt richtig raushöre. Ne? Wir haben die Genetik, die ist mehr oder weniger unveränderlich oder zumindest in Teilen unveränderlich. Und dann haben wir Dinge, die wir selber beeinflussen können, aber natürlich auch, wo wir in Beziehung gehen. So ein bisschen so wie bei den, das Five-Domain-Konzept bei den Pferden, ne?
Also ist tatsächlich, ja, und ist das spiegelt, also so gehe ich da auch oft ran. Also, dass ich auch sage, jetzt vielleicht nicht mit dem Five-Domain-Model direkt, aber es hat mich deswegen auch angesprochen, wenn du darüber redest, weil ich so denke, ja, ne, es ist einfach, es ist
Logisch.
nicht nur das eine, sondern wir müssen wirklich verschiedene Bausteine, die es gibt, irgendwie beachten und können die Gott sei Dank auch beachten.
Ja, ganz genau. So, jetzt kommt die berühmte Wippe um die Ecke. Was ist denn die Resilienz-Wippe? Ich fand das Bild einfach so schön und tatsächlich kannte ich das auch noch nicht. Also in dem Kontext kannte ich das noch nicht, dass wir von einer Wippe sprechen. Ich spreche immer vom Worry Cup, der dann voller oder leerer ist. Ist ja ein ähnliches Bild, aber ich mag deine Wippe total gern.
Ja, also die Resilienzwippe, ich glaube, es gibt so ein Bild der Wippe. Also ich habe es tatsächlich jetzt nicht irgendwie mit einer Wippe gelernt. Ich glaube, auf dieses Bild von der Wippe bin ich gekommen, weil ich halt eine Ausbildung auch in der dialektisch-behavioralen Therapie mache. Und da ist dieses Wippenkonzept eben auch so ein Bild. Und ich fand dieses Bild selber so passend, weil es eben, ja, ne, also weil es eben dieses Bild des Ausgleichsschaffens oder
Ja.
ne, so bringt. Und bei der Resilienzwippe, ich habe das eben genutzt. In meinem Kurs vor allen Dingen auch oder um auch Kunden zu erklären, welche Dinge möglich sind, weil ich die
Ja.
Erfahrung gemacht habe, dass wir einfach natürlich viele Pferdebesitzer sind ja oft dann sehr erschlagen, gerade wenn die Pferde anfangen, Problematiken zu entwickeln und dann sieht man irgendwie ganz viel plötzlich, wenn man sich damit befasst und vor allen Dingen sehr viel Negatives auch oder man wird auch von außen sehr beeinflusst. Das darfst du nicht machen, das macht dein Pferd krank. Und wenn dein Pferd das hat, dann ist das schon mal ganz schrecklich. Und natürlich ist das so, ne? Also Pferde sind leider auch sehr leicht oder das Pferdesystem ist ja auch sehr leicht negativ zu beeinflussen durch viele Faktoren. Das ist ein Fakt. Aber ich merke so, dass das so bei den Pferdebesitzern dann halt häufig zu wirklich so einer Ohnmacht führt und so, die fühlen sich so erschlagen und
Ja.
werden halt selber auch sehr verzweifelt, weil sie so denken, was soll ich denn machen? Das kann ich doch, da kann ich doch nichts verändern, ne? Was weiß ich, mein Stall, in dem ich stehe, ich kann halt gerade nicht in einen anderen Stall ziehen. Ich habe auf die Heuqualität in dem Stall keinen Einfluss, ne? Ich mache doch schon alles und es wird nicht besser. Und diese Ohnmacht der Pferdebesitzer ist ja in keinster Weise irgendwie zielführend für niemanden. Und um da so ein bisschen, ja, ich sag mal so, den Pferdebesitzern so ein Bild an die Hand zu geben und auch so ein bisschen Hoffnung zu machen und zu zeigen, hey, das mag alles sein, dass dein Pferd Probleme hat und dass es Dinge gibt, die du nicht beeinflussen kannst. Aber man kann das eben wie eine Wippe sehen, dass wir auf der einen Seite eben diese Faktoren haben, die unser Pferd vielleicht eher krank machen oder ihm nicht so gut tun oder nicht förderlich sind. Und dass man dann überlegt, okay, diese Faktoren sind da, die kann ich vielleicht auch nicht ändern. Ich kann ja immer noch mal zwischendurch prüfen, kann ich sie jetzt gerade ändern? Nur weil ich es heute nicht ändern kann, heißt es ja nicht, dass ich es vielleicht morgen nicht kann. Aber grundsätzlich erstmal zu sagen, gut, die Faktoren, die da auf der Negativseite sind, die sind da. Da habe ich vielleicht keinen Einfluss drauf. Anstatt jetzt irgendwie da zu sitzen und zu sagen, okay, ich kann es nicht ändern, gucken, was kann ich denn ändern? Also wo kann ich ins System wieder was Positives, also auf die andere Seite der Wippe geben, um dann Ausgleich zu schaffen? Und ich finde, mit dem Bild, und das ist eben möglich, kommt man wieder mehr in so eine Handlungsfähigkeit und hat einfach auch wieder so ein bisschen mehr Hoffnung. Und es ist ja nicht nur irgendwie so ein Bild, was in der Theorie irgendwie ganz schön wirkt, sondern es ist ja was wirklich auch klappt in der Praxis, ne, wenn wir es gut angehen letztendlich.
Du hast ganz viele Punkte angesprochen, die ich gerne so ein bisschen rauspicken möchte, weil sie mir so wichtig sind. Ja, das eine ist die Sorgenschleife der Besitzer, die wir ganz oft erleben. Die hört sich so an, als wäre das auch deine Realität. In meiner Realität ist das auf jeden Fall so. Meistens habe ich dann den Erstkontakt, weil sie eigentlich Hilfe im Training brauchen. Und dann gucken wir darauf und sagen, ja, wir können natürlich, ich verkaufe dir auch gern Reitunterricht, aber wenn ich fair zu dir bin, dann müssen wir woanders anfangen. Und ich stelle mal wieder fest, ich bin keine gute Geschäftsfrau. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Ich kenne das.
Keine gute Geschäftsfrau. Das wird sich nicht ändern. Und dann sind wir häufig schon in so einer Sorgenschleife drin. Und dann ist es immer wenn wir uns jetzt die Resilienzwippe angucken, dann wäre die Wippe jetzt sehr stark in eine Richtung gekippt. Nach unten und dann sind wir nicht mehr in der Handlungsfähigkeit. Hätten wir die Wippe in der Mitte, hätten wir so ein Gleichgewicht, hätten wir so eine schöne Homöostase und kippt die Wippe in die andere Richtung sehr extrem. Ja, wo sind wir denn dann? Im Paradies oder bei Wünsch dir was?
Ja, also ich sag mal, der normale, also das Leben, wenn wir es gut ausgleichen können, ist ja wirklich in der Mitte und es kippt immer mal nach rechts
So
oder
ein
links,
bisschen,
so,
ne?
ne? Also
Genau.
das ist im Endeffekt ja irgendwie ganz, ganz, also das, so ist das Leben und es ist auch nicht schlimm, wenn es mal in die eine Richtung oder die
Nee.
andere. Also wenn es in die positive Richtung kippt, ist es immer gerade vielleicht eine ganz coole Phase, aber es wird sicherlich kein Dauerzustand sein. Also weil, wie du sagst, das sind unrealistische Vorstellungen oder ist ein unrealistischer Zustand und wäre vermutlich auch gar nicht gut. Also ich
Ich glaube, das wäre auch ziemlich langweilig, aber Ich lese mit meiner Tochter gerade Sternenschweif. Meine Tochter ist großer Sternenschweif-Fan.
Ich
Ich weiß
kenne
nicht.
nur den Titel und also ich kenne leider den Inhalt gar nicht.
Ja, und wenn wir jetzt über das Kippen in die positive Richtung reden, dann bin ich direkt mental so bei dem Bild von die Reise nach Arkadia in das Einhornland, wo alles
Ja,
magisch ist und
okay,
alle,
das klingt so.
ne, die drachenfreundlich sind und bei Erkältung von den Einhörnern gepflegt werden. Das wär vielleicht auf Dauer auch ein bisschen zu süß. Und das Leben lebt ja einfach so. Und ich glaube, wir nehmen uns viel Druck, wenn wir gar nicht erwarten, dass es immer perfekt ist, sondern dass man eben so, es ist Fluidität drin, ne? Es bewegt sich so.
Und was man ja auch sagen muss, also Stress im Sinne, also die negativen Stressoren, das sind letztendlich ja auch, wenn sie nicht irgendwie in einem absoluten Übermaß stattfinden, immer die Punkte, an denen wir wachsen, uns entwickeln und lernen, ne? Also das tun wir, wie man so schön sagt, eher außerhalb der Komfortzone, vielleicht nicht irgendwie 3 Meilen rausgeschleudert aus der Komfortzone, aber nicht in, ne? Also Entwicklung findet halt einfach nur mal über Anpassung an eben widrigere Umstände statt in der Regel.
Wir könnten also auch sagen, wir haben auf der einen Seite, sagen wir mal, wir haben links die Belastungen und rechts die Ressourcen. Und wir können uns vielleicht auch von der einen Seite immer so ein bisschen was wegnehmen, um die andere Seite auszugleichen.
Ja, das würde
Genau.
auch gehen.
Ja, finde ich, ich finde, man kann mit dem Bild so, ja, ganz viele schöne Sachen machen.
Ja.
Klingt eigentlich simpel, ist aber in unserem Alltag, in unserem Stallalltag ja oft ein bisschen unsichtbar, oder?
Klar. Also es klingt immer alles simpel und im Grunde ist es auch simpel. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht. Seit ich mich da also mehr mit beschäftige, ich denke immer so, ja, eigentlich ist es immer back to basics, ne? Also man denkt immer so, oder bei mir war es jetzt so, ne? Ich bin ja, wie gesagt, so ein bisschen wieder Einsteigerin im Pferde Business, sage ich mal. Und ja, dann guckt man sich Sachen an und es gibt so viel fancy Theorien und Angebote auf dem Markt und man denkt so, wow, das brauche ich alles und ich habe auch, glaube ich, fast alles ausprobiert und durch, nur um dann irgendwie zu dem Schluss zu kommen, nein, eigentlich back to basics und es klingt so einfach, weil, also es klingt auch so langweilig, weil man denkt, ja, das kenne ich doch alles, aber wenn man sich das genau anguckt, ja, kenne ich alles, mache ich es dann auch? Nein, eigentlich nicht so. Und genau, da kann man eigentlich, braucht man gar nicht viel. Man muss das, was Grundlage ist, gut machen. Und da hat man eigentlich schon genug mit zu tun.
Ja, tatsächlich ist das eigentlich so einfach. Deswegen habe ich im Vorfeld gesagt, im Zweifelsfall wird das Gespräch sehr kurz. Eigentlich ist es so einfach.
Stimmt. Könnte man könnte es kurz halten, aber im Endeffekt ja, also jeder Punkt lässt sich ja dann auch wieder aufdröseln und
Ja, jetzt zum Ernst der Lage. Was sind denn die größten Kipppunkte? Ein Pferd kippt ja nicht plötzlich, nicht von einem Tag auf den anderen, aber was sind denn unsere größten, um in dem Bild zu bleiben, was sind die größten Kipppunkte, um in die Belastung reinzukommen?
Also ganz spontan würde ich jetzt sagen, Fütterung und Haltung eigentlich, glaube ich.
Schmerz sicherlich, ne? Also Schmerz ist ja
Ja,
einer meiner
stimmt.
großen.
Klar, Schmerz, stimmt. Schmerzen auch, ja.
Richtig. Wir hätten Überforderung, Unterforderung, wird mir noch einfallen.
Genau, dann kommen so Sachen. Also ich denke immer so, wenn man die Haltungsbedingungen und damit meine ich auch Fütterung gut hat, dann hat man, glaube ich, schon irgendwie so echt richtig, also dann hat man schon eine richtig gute Ausgangslage, ne? Und dann körperliche Unversehrtheit, in welchem Sinne auch immer, ne? Da gehört dann Schmerz mit dazu, dann eben, ne, Überforderung, Unterforderung, da sind dann eben so Sachen wie Training, was weiß ich, alltägliches Management oder so mit drin, ne? Also es gibt ja auch, ne, wenn man sich anguckt, so eine Bedürfnispyramide, könnte man da erstellen, ne, dass man so guckt, was hat so den, das ist natürlich für Pferde ein bisschen anders als für Menschen, aber ne, dass man schon sagt, ne, so Essen, Schlaf, Trinken ist immer ganz wichtig, dann Sozialkontakte und so weiter, ne, also da solche Sachen sind natürlich da, die und also wenn wir noch weiter gucken wollen und das dann verfeinern, dann sind eben letztendlich also ein Punkt, der halt meiner Meinung nach also ja, doch oft nicht ganz so ernst genommen wird, ist eben tatsächlich auch die Verfassung der Besitzer selber. So, ne? Das ist Vielleicht nicht, also kann ich nicht, würde ich nicht an erster Stelle stellen, aber ist einer der Punkte, von denen ich sage, eben gerade im Bereich Psychosomatik auch, dass das ein Punkt ist, an dem wir viel machen können und der eben aber auch sowohl in eine negative als auch in eine positive Richtung ausschlagen kann.
Ja, und da kommen wir jetzt in den nächsten, das ist meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Was sind die Ressourcen, die wir haben? Welche Ressourcen können wir schaffen? Ich fand es für mich, ne, aus meiner Perspektive, 2018 bin ich nach Norwegen gezogen, 2019, 2020 haben wir den Hof gekauft. Ein Jahr stand ich dazwischen im Pensionsstall, war für mich auch nochmal eine spannende Erfahrung, aus dem eigenen Stall zurück in den Pensionsstall zu gehen. Da war es bei mir mit den Ressourcen auch nicht so weit. Und dann haben wir unseren Hof gekauft und dann hatten wir auf einmal damals 2 Pferde, jetzt 6 Pferde auf 60 Hektar stehen mit Utmark jetzt im Sommer und habe graduell gesehen, wie das Verhalten meiner Pferde sich verändert. Das war ein spannender Prozess und ich dachte schon, ich hätte das mit der Haltung ganz gut im Griff. Und dann macht man die Türen zu den Bergen auf und sagt, dann geht ihr mal und dann stellt man fest, ach Mensch, da ist ja noch eine Lage drunter.
Ja, das
Genau.
glaube ich.
Also was für Ressourcen fallen dir so ein? Wie können wir denn Ressourcen auch schaffen?
Also als allererstes natürlich auch wieder sich die Stressoren angucken und gucken, kann ich da irgendwas verändern? Ne? Also, ne, kann ja sein, dass ich die Haltungsbedingungen eben tatsächlich doch noch mal verändern könnte. Und wenn da aber sozusagen irgendwie man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, da habe ich keinen Einfluss, ich weiß es auch nicht, es ist nicht möglich, dann sind zum Beispiel so Sachen wie, was ich gerade sagte, einmal vielleicht, dass ich wirklich an meiner Verfassung arbeite, dass ich gucke, wie kann ich dem Pferd, also ne, wie kann ich dem Pferd freudige Erlebnisse ermöglichen, außerhalb von dem, was da irgendwie vielleicht sonst leider die restliche Zeit des Tages ist. Wie kann ich gute Verbindung schaffen, also sowohl zwischen mir und meinem Pferd, aber vielleicht auch Pferd mit anderen Pferden. Also vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, irgendwie was zu verändern. Und wir müssen ja immer gucken, also wenn wir gucken, was ist ein sehr großer Resilienzfaktor, dann ist es ja immer das Thema Selbstwirksamkeit. Und das ist sowas, was wir mit Pferden halt wirklich, also wo wir mit Pferden wirklich viel machen können, ne? Indem wir gucken, wie kann ich die Selbstwirksamkeit, das Selbstwirksamkeitsgefühl meines Pferdes irgendwie stärken.
Genau. Lass uns da mal ganz praktisch bleiben. Da fällt uns doch bestimmt das eine oder andere ein, was wir den Besitzern so draußen an die Hand geben können. Mir fällt da immer als allererstes ein, auch weil ich einen Stall in der Nähe habe, den ich betreue und die Pferde, die nebeneinander stehen, hassen sich teilweise und haben wirklich, die sind tagsüber auf verschiedenen Paddocks in verschiedenen Gruppen und abends kommen die rein und müssen nebeneinander stehen. Und ich wette darauf, keiner von denen schläft und jeder ist damit beschäftigt, sein Futter zu verteidigen. Das wäre ja jetzt so was ganz Simples, wo man in die Praxis kommen kann, ohne einen Stallwechsel zu machen oder ohne einen eigenen Hof zu kaufen.
Ja.
Man einfach sagen kann, Mensch, lass uns doch die Boxen so arrangieren oder die Pferde in den Boxen, wenn die in eine Box gehen über Nacht, so arrangieren, dass die Pferde in der Nähe zueinander stehen, die sowieso eine Beziehung haben.
Gut, das finde ich, also ist ein super wichtiger Punkt, auch gerade wegen Schlaf, was du sagst, ne? Weil Schlaf auch einfach so ein super wichtiger Punkt ist für alles Weitere.
Genau, für alles Weitere. Schläft es nicht, dann geht es nicht. Ich hatte mal eine Schülerin, die ist zu mir gekommen, weil die Schulparade nicht so schön war. Und jedes Mal, wenn ich mich mit ihr unterhalten habe vom Bildschirm, ist der vorher gar nicht aufgefallen. Ich mache das ganz gerne, so immer wieder mal in den Einheiten oder auch gerne zu Beginn des Unterrichts, dass ich mich kurz mit den Schülern unterhalte und mir dabei angucke, was macht das Pferd. Und dann ist dieses Pferd immer so weggenickt.
Ja.
Ganz genau. Es ist ja bis dahin gar nicht aufgefallen, dass ihr Pferd gar nicht zum Ruhen gekommen ist.
Ja.
Ne? Ja. Was fällt uns noch ein? Was wären noch so ganz einfache Hebel, mit denen man eingreifen kann, ohne dass man den ganz großen Wurf. Also ich finde das immer ganz wichtig, dass man sagt, man kann eigentlich im Kleinen schon so viel machen.
Ja, also was ich zum Beispiel auch, das, aber es ist auch nicht, in, nicht, also viele Stallbetreiber lassen sich da, glaube ich, nicht drauf ein, aber vielleicht muss man das auch wirklich ja öfter mal mit
Einfach
diskutieren,
sagen,
weil,
hier.
ne, genau, weil und auch begründen, weil letztendlich hat der Stallbetreiber ja auch zufriedenere Leute, wenn er mit kleinen Mitteln, die vielleicht noch nicht mal
Ganz
was kosten,
klar.
irgendwie, ne, seine Einsteller da irgendwie ein bisschen zufriedener halten kann. Also zum Beispiel finde ich mehrere Futterplätze, und es muss ja jetzt nicht irgendwie, da müssen ja keine zwei Raufen hingestellt werden oder fünf, sondern also ich habe zum Beispiel auch, also wenn es jetzt wirklich richtig gutes Wetter ist, kann man sogar vielleicht mal vom Boden füttern, muss man natürlich immer gucken. Bei meinen klappt das ganz gut, bei Sand ist natürlich immer so die Frage, würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen, weil es natürlich für einige schwierig ist. Aber ich habe zum Beispiel einfach so ein paar billige Beton Platten, so, da habe ich irgendwie so einmal einen Quadratmeter irgendwie, die habe ich ausgelegt in der Ecke, und dann kann ich die da drauf füttern. Ne? Also da verteile ich Heu. Oder vielleicht kann man irgendwo ein Heunetz nochmal aufhängen. Das heißt, einige haben IBC-Container auf dem Paddock stehen, da kann man auch ein Heunetz dran befestigen. Ne? Also, ne, oder vielleicht wirklich irgendwie so eine etwas kleinere Eckraufe oder so schaffen, kostet auch nicht die Welt, ne? Und ich finde, allein schon mehrere Futterplätze macht so viel aus. Also sowohl, dass das Stresslevel reduziert wird, aber auch für die Bewegung, die ja auch wieder super wichtig ist. Also ich merke das bei meinen, meine werden portioniert gefüttert. Und die laufen halt, also diese verschiedenen Futterplätze zwischendurch, auch wenn nichts da
Das
ist,
war schon
immer
kurz.
wieder ab und gucken halt, ist da jetzt vielleicht wieder was? Und dadurch sind die schon den ganzen Tag wesentlich mehr in Bewegung. Ne? Und allein schon, also während da Futter drin ist, laufen sie zwischen den Heuraufen hin und her und wechseln, aber eben auch, wenn keins drin ist, dass sie wirklich wissen, so, okay, und da, also da kann man eben, und Bewegung ist eben auch für die Psyche und für den Körper gut. Also, ne, und man hat eben dieses Stress nicht, dass dieser Konkurrenzdruck da ist oder das Einpferd vielleicht auch abbaut, weil es nicht ans Futter kommt oder zu dick wird, weil es immer Stress hat, obwohl es gar nicht ans Futter kommt. Das ist ja auch häufig so, dass das Cortisol letztendlich, was durch Stress ausgeschüttet wird, dann eher zu einer Gewichtszunahme führt, auch wenn das Futterangebot jetzt vielleicht gar nicht so hoch ist. Also das wäre zum Beispiel auch was, was mir jetzt so spontan
Ja, und der
einfallen
ganze
würde.
Bereich der Gastrointestinalerkrankungen, der dann daraus kommt, ne?
Ja, stimmt.
Ich sage immer, mein Daumenwert oder meine eigene Beobachtung hier in der Gruppe ist, dass wir gut sind bei drei Futterplätzen pro Pferd.
Also ich
Das
habe.
fand ich total spannend. Sechs Pferde, 10 Futterplätze und es hat einen deutlichen Unterschied gemacht, als ich angefangen habe, noch mal zwei, drei Heunetze mehr zu verteilen.
Ja. Das, also
Deutlich.
ich habe nur zwei hier stehen, und ich habe irgendwie, wenn es, also kommt immer auf die Wetterlage an, wo ich dann füttern kann, ne? So, aber ich habe teilweise auch fünf Futterplätze, und da denke ich auch so, huh, für zwei ist das aber auch, die brauchen die fast schon so, ne?
Die brauchen
Also,
die, ja.
ja.
Ja, genau. Und dann ist man manchmal erstaunt, wie wenig Stress in der Gruppe ist, wie viel Ruhe da auf einmal. Also es war unglaublich, ich habe diese zwei Heunetze mehr aufgehangen und wir hatten eine ganz andere Gruppendynamik. Und wir hatten diesen Flow, von dem du auch sprichst, angefangen, sich viel mehr zu bewegen. Alles
Ja.
schön. Ja, also, liebe Leute, da möchte ich euch immer wieder motivieren, einfach auch zu sagen, Mensch, wir müssen jetzt gar nicht, ne, den eigenen Stall kaufen. Ich brauche nicht unbedingt 60 Hektar Land, sondern ich kann mit so kleinen Sachen schon ganz viel Gutes tun
Ja.
und ganz viel ja, in Bewegung bringen. Was ist denn, du hast vorhin noch was ganz Wichtiges gesagt, was ich aufgreifen wollte.
Wirksamkeit.
Danke, Selbstwirksamkeit war das Wort, was ich gesucht habe. Was sind deine Lieblingstools für Selbstwirksamkeit?
Da gibt es viel. Also ich baue das immer mal wieder ein, sowohl im Alltag als auch im Training. Ne? Also zum Beispiel, das habe ich jetzt, mache ich allerdings aktuell nur mit einem Wallach. Mein Wallach darf mir ein Signal geben, wenn er möchte, dass ich absteige. Und der andere Wallach, da geht es, wenn es ums Einsprühen geht oder auch Decken, dass ich die tatsächlich, ja, bis zu einem gewissen Punkt, natürlich, es gibt immer Grenzen, aber ich lasse sie halt entscheiden, ob sie Decke haben wollen, ob sie eingesprüht werden wollen, weil sie wollen es oft nicht. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich glaube, dass sie es ganz gut entscheiden könnten für sich. Also sie Ich weiß, dass Pferde halt ja, okay, man weiß mittlerweile, dass Pferde so grundlegend schon so leichte Planungen vornehmen können aus der Forschung. Ich weiß, dass sie nicht komplex planen können, aber ich erlebe schon, dass sie schon wissen, was es für sie bedeutet,
Ja,
ne?
klar.
Also, und ich, also wir haben halt einfach das Signal, dass die Sachen, die sie mit der Nase berühren, ist das Ja, ne? Und was weiß ich, wenn ich jetzt mit meinem Wallach einsprühe, der ja auch leichter Ekzema ist, dann halte ich ihm das Sprühmittel hin und dann guckt er schräg und dann sagt er so, ja, okay, einmal, dann darf ich ein bisschen einsprühen, dann frage ich nochmal an und ab dem dritten Mal sagt er dann, aber nee, jetzt reicht's auch so, ne? Und bei Decken ist es ähnlich. Da frage ich meistens nicht, aber ich merke, wenn sie so ein Abwehrverhalten zeigen und dann frage ich an. Bei Spaziergängen mit dem Pferd lasse ich das Pferd öfter mal entscheiden, in welche Richtung es gehen möchte. Also, dass ich das nicht vorgebe, sondern halt einfach gucke, so ja, möchtest du da oder da lang? Ich mache Freiarbeit zum Beispiel mit meinen Pferden und dann aber nicht im Sinne von, dass ich frei irgendwelche Sachen dressiere, einübe, sondern wirklich einfach, was weiß ich, ein paar Tools dahin schmeiße, sei es Stangen, sei es irgendwie eine Wippe oder was auch immer und oder ein Ball und die Pferde auch entscheiden lasse, was sie damit machen wollen und das tatsächlich auch positiv verstärke. Also die Idee einfach, was sie tun möchten, gar nicht irgendwie so, ja, das hat jetzt toll ausgesehen, sondern grundsätzlich, dass sie sich dafür entscheiden, überhaupt aktiv zu werden, selbstständig. Also das gibt, das verstärke ich. Und das geht teilweise dahin, dass die wirklich wild spielen mit einem, ne? Und also wirklich auch Bewegungen zeigen, die sie leider sonst nie zeigen, wo ich immer so denke, Mensch, was du alles kannst, das wusste ich gar nicht. Also solche Sachen, ne, sind bei mir zum Beispiel so Sachen, wo ich versuche, die Selbstwirksamkeit zu stärken.
Ja, und das ist auch eigentlich ganz einfach, wenn
Ja,
man
ist
einmal
es
weiß, wo
auch.
man hinguckt.
Ja. Und es ist ja auch spannend, dass viele Pferde das erst wieder lernen müssen. Also, weil sie wirklich sich, also ist auch meine Erfahrung so gewesen, auch mit meinem eigenen Pferd, der eigentlich, sage ich mal, nicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, also der eine zumindest. Aber der war so in sich gekehrt und hat sich gar nicht getraut, irgendwie eigene Ideen zu entwickeln am Anfang. Also, wenn ich den irgendwo hingestellt habe, dann stand er da wie eine Statue und hat mich mit großen Augen mehr oder weniger
Was
angeguckt.
jetzt, ne?
Ja, und hat sich überhaupt gar nicht irgendwie getraut, irgendwie eigene Entscheidungen oder eigene Ideen einzubringen. Und ja, das musste er erst wieder lernen, dass er das auch darf. Und dass man, ja, ne, und auch, ich finde auch da, Pferde verstehen auch oft den Kontext. Also ich mache es meistens so, dass wenn ich halt die wirklich frei arbeite, dass ich die meistens auch tatsächlich ohne irgendein Equipment arbeite, wobei mittlerweile können wir uns, glaube ich, so gut gegenseitig lesen, dass es auch mit möglich ist. Aber anfangs war es so, dass wenn ich die dann irgendwie in Roundpen oder auf den Platz gepackt habe und alles abgenommen habe, also auch ohne Halfter, dann haben wir da sozusagen sehr frei gearbeitet, sodass sie das eigentlich auch gut verknüpfen konnten, dass sie wussten, okay, Halfter ab, alles weg, bedeutet eben auch, jetzt kann ich machen, was ich will. Ne? Und wenn irgendwie ein Equipment dran ist, dann ist es hier jetzt nicht irgendwie freie Spielzeit. Also ich glaube, das können die ganz gut differenzieren, auch mit der Zeit.
Auf jeden Fall, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich das umgekehrt gemacht habe. Der Reitplatz war, jetzt haben wir ihn ausgezäunt, aber bis vor kurzem war der quasi mitten im Paddock noch mit integriert. Und ich habe das dann immer so gemacht, dass ich das Pferd, mit dem ich gearbeitet habe, dem habe ich einen Neckring umgehangen. Und dann wusste er ist jetzt dran.
Ja.
Und alle anderen waren halt nicht dran. Manchmal war es sonst schwierig, dass ich nicht alle auf einen Klumpen mit dabei hatte.
Ja, klar.
Ja, aber das ist, ne? Also auch da wieder, wir haben ja klar, wir haben alle irgendwie verschiedene Realitäten. Und da darf jeder seinen eigenen Weg finden, was die Kommunikation mit dem Pferd ist. Solange wir da konstant bleiben in der Kommunikation, ist ja alles
Ja,
lernbar in dem
genau.
Sinne.
Ja, und ich finde es einfach echt wichtig, dass man sich bewusst macht, dass Pferde da wirklich viel lernen können, ne? Und ich sage ja, sehr viel differenzieren können an Signalen und Hilfen oder, ne, letztendlich ja Reizen auch, die sie mit einbringen, so.
Du bist doch Pferdephysiotherapeutin.
Ja.
Ja, was macht das mit deiner Perspektive? Denn wir können ja auch darüber reden, dass Resilienz nicht nur mental ist, sondern der Körper ja auch auf Stress reagiert.
Genau. Ja, also das war ja letztendlich auch so der Punkt, wie ich noch mal mehr zum Thema wieder Psychosomatik gekommen bin. Meine Pferde, also ich hab den Hof gekauft, weil mein Pferd das erste so schwer im Management war, und habe dann einen zweiten dazu gekauft, ne, auch ungefähr gleiches Alter, gleiche Rasse, ne, habe gedacht, es werden Best Buddies, es wird auf jeden Fall richtig toll mit den beiden. So. Ich stelle die in offenen Stall, alle
Und
Probleme
dann kam die
lösen sich.
Realität.
Und dann kam die Realität, und die Realität war, dass mein Pferd noch schlechter geworden ist als vorher.
Ach, Scheiße, ja.
Und ich wirklich verzweifelt war, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also eigentlich mache ich doch alles jetzt. Also ich habe mir das so gut überlegt, und es war eigentlich wirklich auch relativ gut durchdacht. Und ne, also ich habe hier auch keinen irgendwie keine Bruchbuden Offenstall mit Schlammpaddock oder so, ne, dass man sagen kann, daran lag's so. Und dann habe ich eben angefangen, weil es vor allen Dingen körperliche Themen waren, die sich gezeigt haben. Ne? Also der wurde in der Bewegung immer schlechter, der ganze Muskeltonus war total hoch, das Gewebe war einfach unglaublich fest, der hat angefangen zu schnappen. Und da habe ich dann angefangen, die Pferdephysio-Ausbildung zu machen, weil ich dachte, das ist ein körperliches Thema. So. Und dann habe ich halt auch alles Mögliche ausprobiert, natürlich an meinen Pferden, und umgesetzt und gemacht. Und ja, es wurde auch zum Teil besser, aber ja, irgendwie nicht unbedingt zufriedenstellend. Und dann habe ich, also ich hatte es eigentlich schon auch von Anfang an im Kopf, habe es aber immer so ein bisschen verdrängt, weil es natürlich, also ich meine, ich habe einen Hof gekauft, das kaufe ich nicht einfach so. Und ich habe ein zweites Pferd gekauft, und meine Idee von Anfang an, oder was ich so ein bisschen von Anfang an befürchtet hatte, war, ist eine Gruppe von zwei Pferden groß genug? Und habe auch gemerkt, okay, die verstehen sich an sich wohl, also die akzeptieren sich, aber es sind keine Best Buddies. Also mein Wallach, den ich zuerst hatte, von dem weiß ich, dass er wirklich Freundschaften schließt, eigentlich mit anderen Pferden. Und das ist so ein Zweckehe, die die beiden geführt haben oder auch führen. Also mittlerweile ist es besser. Und dann eben eine Gruppe von zwei, so was das Sicherheitsbedürfnis angeht. Und dann habe ich die beiden einfach in den Offenstall gepackt. Also ne, so das, und dann habe ich schon von Anfang an gedacht, naja, vielleicht haben die ja auch so ein bisschen Stress, oder vor allen Dingen der Wallach, bei dem die Probleme halt sehr deutlich waren. Habe das aber immer so ein bisschen weggeschoben, weil ich dachte, ja, okay, was willst du denn dann machen? Ne? Also dann kannst du den Hof wieder verkaufen und zwei Pferde einstellen, wieder in irgendwelche,
Oder noch
also
zwei
das,
Pferde dazu kaufen,
oder
ist
noch
auch
zwei
eine
Pferde
schöne
dazu
Variante.
kaufen, genau. Also ich war so ein bisschen, dass ich das so weggeschoben habe und dachte, nee. Und dann bin ich, nachdem ich eben die Physio-Ausbildung gemacht habe, und ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie es kam, aber habe ich gedacht, okay, ich muss mir das andere jetzt auch nochmal angucken. Und dann habe ich halt wirklich mir die ganzen Stressfaktoren nochmal angeguckt. Und auch da, ich habe den Hof nicht verkauft, und ich habe auch noch kein drittes Pferd dazu gekauft. Das heißt, ich habe auf der Resilienzwippe diese Faktoren nicht auf die andere Seite bringen können oder runternehmen können, sondern ich habe halt einfach geguckt, okay, wenn ich mir das Thema Stress jetzt nochmal angucke, was kann ich auf der positiven Seite dazu tun, um das auszugleichen, und habe einfach festgestellt, dass dieses körperliche Thema sehr stark wirklich durch Stress beeinflusst war. Und nachdem ich die Stressfaktoren abgebaut habe, mehr Positives wieder dazu an mir selber gearbeitet habe, sind meine Pferde wesentlich besser geworden. Und das habe ich dann eben auch auf Kundenpferde übertragen, oder habe auch im Gespräch mit anderen festgestellt, dass das einfach ein ganz großer Faktor ist, ne? Dass wir ja eben, wie du sagst, ne, auch die körperliche Resilienz darüber stärken können, dass wir ja einfach gucken, wie können wir die Pferde in eine gute Balance bringen, auch mental.
Wir können einfach ganz, ganz simpel sagen, Entspannung hilft immer, ne?
Ja, es ist auch so.
Entspannung hilft immer, ganz genau.
Also ich muss ja auch immer sagen, da muss ich mal aufpassen, wie ich das formuliere, damit ich mich nicht so bei gewissen Menschen in die Nesseln setze. Aber diese ganzen Methoden, die so auf dem Markt sind, also es wird ja ganz viel auch, was weiß ich, ne, mit dem und dem kannst du Trauma behandeln, und da denke ich mal so, nein.
Mir rollen sich immer
Sorry.
so die Fußnägel dabei hoch, wenn ich das
Und
höre.
genau, und dann sind aber einige und sagen, ja, aber guck mal, wie er reagiert, und das hat ihm auch geholfen. Und ich denke mal so, ja, weil es geht im Endeffekt, geht es um Entspannung. Ob ich das aber jetzt mit der Methode mache oder ob ich mein Pferd irgendwie massiere, oder das ist letztendlich gar nicht so ausschlaggebend.
Ist völlig
Also,
egal.
ne, ich brauche keine irgendwie mehrere tausend Euro für irgendwie, was weiß ich, wichtige Griffe oder so ausgeben.
Nee.
Es geht darum, Entspannung ins System zu bringen. Und wie ich das mache, da gibt es, also im Endeffekt gibt es da auch sehr einfache Möglichkeiten.
Genau. Entspannung hilft immer. Dafür brauchen wir gar nicht irgendwie groß was an Equipment, Fingerspitzen reichen. Im Zweifelsfall. Atmen würde helfen.
Ja.
Ganz wild. Ah, ganz wilde Sache. Atmen. Versuchen wir
Ja,
mal mit Atmen.
das ist wirklich so.
Ja, genau. Und
Und
dann
das ist
dürfen wir
ja.
uns auch nochmal fragen, wie viel Trauma ist denn da tatsächlich im Pferd? Ne? Also, das ist nochmal eine ganz andere Frage,
Ja,
die man dann
auf
stellen
jeden
darf.
Fall. Na.
Da werde ich auch immer so ganz, da werde ich immer, ich werde immer so ganz eng dann.
Das ist eine schöne Formulierung. Ist auch sehr psychosomatisch, ne?
Oh, ja,
Ein
das
enge
macht dann immer
Gefühl im
so.
Körper.
Genau. Wenn ich mir immer denke, ja, Trauma. Ja, lass uns doch erstmal auf die Akutprobleme gucken, bevor wir aufs Trauma gucken.
Ja.
Dann gucken wir mal, wie viel Trauma noch über ist.
Ja,
Ja,
ist wirklich
okay.
so.
Jetzt schweifen wir ein kleines bisschen ab, aber schön, dass wir uns da so einig sind. Wir haben ja. Es ist gar nicht so, dass ich grundsätzlich nicht glaube, dass Pferde Trauma erleben können. Ich glaube nur, dass wir, wenn wir heute Probleme haben mit dem Pferd, erstmal auf den Ist-Zustand gucken müssen und was der Vorbesitzer gemacht hat, vielleicht nicht ganz so relevant ist. Wie das
Ja.
Magengeschwür, was er gerade akut hat, oder den Hunger, den er gerade akut hat, oder das
Ja,
Nichtschlafen, was
genau.
er gerade akut hat. Und
Also
dass wir da schon ganz viel.
das ist auch das, was ich erlebe, so dass ich so denke. Ne? Es wird, also klar, es gibt definitiv Trauma im Pferd, aber ist es auch so, dass das meiste, was ich so erlebe, wo ich so denke, naja, wir haben hier tatsächlich irgendwelche körperlichen Themen, die gerade einfach Schmerz oder sonst was machen.
Chronische Hufrehe gern genommen, ne? Oder so. Und ja, Nervenschmerzen gern genommen. Das sind so ganz wichtige Fragen. Du hast vorhin ein paar Mal schon gesagt, und damit runden wir das Thema ein bisschen ab. Wir können uns natürlich auch die Reiter und Reiterinnen anschauen, die Reiterinnen-Wippe. Welche Tools kannst du uns da noch mit an die Hand geben? Was hat dir geholfen in der Situation, da wieder mehr, ja, in die Balance zu kommen?
Also erstmal ein Bewusstwerden darüber, dass welche Auswirkungen das überhaupt hat, so an erster Stelle. Also weil das, ich habe es nicht so ernst genommen irgendwie, muss ich sagen, obwohl es mir bewusst war, ne? Und da wirklich aber sich nochmal bewusst zu machen, wie stark so unsere eigene mentale Verfassung irgendwie auch auf unsere Tiere wirkt. Also das so im ersten Punkt. Dann tatsächlich, jetzt muss ich das Wort sagen, nee, ich sag's anders, also
Darfst du gerne sagen. Darfst
ich
du gerne
wollte
sagen.
Achtsamkeit sagen, ich sag einfach ein bewusster Umgang mit mir und mit Situationen, also wirklich, ja, im Hier und Jetzt sein, also es klingt immer so einfach, ne, und ich dachte immer, ich wäre das mit meinen Pferden auch, und grundsätzlich bin ich das, glaube ich, auch. Aber ich merke doch schon, dass man dazu neigt, sehr viel immer schnell nebenbei zu machen, weil wir haben in der Regel, fast alle von uns haben einen stressigen Alltag. Das ist, egal wie voll der ist, selbst bei denen, wo man denkt, die haben vielleicht weniger zu tun, Menschen fühlen sich sehr viel gestresst und wir machen immer viel nebenbei, ne? Oder sehr schnell. So von wegen, oh, ich muss mein Pferd nochmal eben schnell von A nach B führen oder, ne, irgendwie, also dass man da einfach auch wieder so ein bisschen sich bewusster macht, einen Schritt nach dem anderen und auch wirklich dabei sein und wahrnehmen, ne? Also sich selber, wie ist meine Atmung, was du sagtest, wie ist meine Atmung gerade, ne? Wie ist die Atmung meines Pferdes gerade, ne? Wie guckt mein Pferd gerade? Also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie was hektisch mache, zeigt es irgendwie auch, ja, unwirsches Verhalten oder, ne, irgendwie Abwehrverhalten, und dann vielleicht einen Schritt mal zurückzutreten, ein bisschen Raum geben. Also alles vielleicht so ein bisschen bewusster und langsamer auch zu machen. Dann gibt es natürlich noch viele Sachen, sage ich mal, also wirklich auch Übungen, die man für sich machen kann, ne? Also wirklich auch zu gucken, wo kann ich entspannen. Es gibt, wie du sagst, Atemübungen, es gibt Körperübungen, die ich machen kann. auch da, ne, es gibt letztendlich ja nicht irgendwie, oder beziehungsweise in der Regel, das ist meine Erfahrung, hilft auch da, wenn ich ein Potpourri von verschiedenen Interventionsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen habe, die ich da wieder zusammenführe, ne? So ähnlich wie wir es beim Pferd ja auch machen, ne? Dass ich gucke, welche, also, und das ist ja auch typabhängig, ne? Wie kann ich entspannen und wie kann ich nicht entspannen? Also einige entspannen über Bewegung besser, andere können gut meditieren, andere gehen die Wände hoch, wenn sie meditieren sollen und sind alles andere als entspannt. Andere brauchen mehr Zeit alleine, andere brauchen vielleicht mehr Zeit in Gesellschaft. Das sind auf jeden Fall so Sachen. Und was du vorhin auch schon mal gesagt hast, man muss auch tatsächlich sagen, dass es manchmal auch nicht in unserer Kontrolle liegt, also weil zu dem Zeitpunkt, wo meine Pferde, also wo ich an den Hof gezogen bin und wo meine Pferde Probleme entwickelt haben, sind in meinem Leben Dinge passiert, die hätte ich beim besten Willen nicht verhindern können. Ne? Also es sind in einem Jahr sehr viele Menschen in meiner Familie gestorben und das war einfach eine Aneinanderreihung von Trauerfällen, die es bei uns gegeben hat. Und ich glaube, ich habe damit einen ganz guten Umgang. Also ich bin jemand, der, sage ich mal, Gefühle gut verpackt kriegt. Also ich bin noch nicht mal jemand, der da irgendwie total out of order nur noch rumrennt. Aber natürlich, also Trauer ist da, wenn man Verluste hat. Und das konnte ich nicht beeinflussen. Und das hat sich ausgewirkt auf meine Pferde, sowohl ne, mental, dass ich irgendwie öfter traurig war, wenn ich im Kontakt mit denen war. Das hätte ich aber niemals vermeiden können. Aber eben zum Teil auch, weil es darum ging, dass ich mehr Zeit woanders verbringen musste als zu Hause. Das natürlich auch die Zeit mit meinen Pferden eingeschränkt war und ich tatsächlich irgendwie Stress im Sinne von Zeitdruck hatte, ne, weil ich halt viel außerhalb von meinem Zuhause dann auch war, um noch Kontakt zu gewissen Personen zu haben. Und das hat sich natürlich auch verändert dann, ne, und das ist sowas, was im Außen letztendlich ein Punkt war, der mir in die Karten gespielt hat. Und ich glaube, auch da hilft so eine gewisse Akzeptanz, ne? Oder ist eine Akzeptanz wichtig, dass manchmal Dinge im Außen passieren, die auf uns selber irgendwie wirken, die wir nicht immer einfach vermeiden können, sondern einfach auch annehmen müssen und sagen müssen, okay, es ist jetzt einfach so, ne? Also ich bin jetzt vielleicht gestresst, ich habe Themen, die ich jetzt gerade nicht lösen kann. Und wenn ich das akzeptiere und mir bewusst mache, dann ist es ja in der Regel auch, dass ich es schneller überwinde, als wenn ich noch, ich sage immer, noch eine Baustelle obendrauf mache und mich jetzt noch ärgere oder noch mich selber stresse, weil ich sage, oh Gott, ne, jetzt, ich muss jetzt wieder glücklich sein, ich darf nicht traurig sein, ne, dann bin ich nicht nur traurig, sondern bin ich auch noch gestresst, weil ich traurig bin. Ne, das sind so Sachen, die letztendlich bei uns irgendwie einen guten Punkt gebracht haben, ne?
Genau, das wäre ja auch Achtsamkeit. Ne?
Genau. Ja.
Ja, ich glaube, das ist das, was ich an dem Wort Achtsamkeit nicht mag, dass Achtsamkeit immer damit verbunden wird, dass alles rosa und Blümchen sind. Aber eigentlich geht es ja bei dem Thema Achtsamkeit darum, zu gucken, was ist gerade wirklich da und ja, das mit sich selber dann auch zu akzeptieren.
Ja.
Und ja, manchmal ist halt Leben, ne?
Genau, ne, das ist einfach so. Leben passiert und das werden wir nicht verändern können. Und es gibt aber, ne, also finde ich immer, ne, die verschiedene Methoden oder auch Interventionen, wie ich eben gut da durchsurfe, sag ich mal, durch die ganzen Wellen, die da irgendwie aufkommen. Und ja, also da gibt es ja auch, ne, auch da gibt es so viele verschiedene Konzepte letztendlich irgendwie, die man anwenden kann. Und da muss man so ein bisschen gucken, was für einen selber auch passt. Aber so grundsätzlich, ne, ist erstmal, finde ich, so die Bewusstwerdung und das sich selber auch beobachten und sich selber in der Situation beobachten und so ein bisschen Raum geben, den Druck rausnehmen, ne, irgendwie vielleicht wirklich mal bewusster und langsamer, nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen, ist ja schon immer irgendwie ein ganz guter Ansatz, weil sich darüber ja auch immer wieder, sag ich mal, neue Sachen entwickeln. Ja, weil ich dann zum Beispiel plötzlich wahrnehme, so, oh Gott, ja, ich atme auch gerade irgendwie total flach und kann erstmal wieder richtig durchatmen. Oder ich nehme wahr, okay, mein Pferd findet das, glaube ich, gerade gar nicht so toll, dass ich das irgendwie gestresst von A nach B zerre. Und ich kann es jetzt einfach auch mal irgendwie ein bisschen ruhiger angehen oder so. Oder was weiß ich, ich gehe jetzt heute einfach wirklich nur mal mit meinem Pferd spazieren, anstatt irgendwie das Training durchzuziehen, was ich hatte. Oder was ich geplant hatte.
Und da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt, glaube ich, an, denn Resilienz ist auch trainierbar, genauso wie alles andere auch trainierbar ist.
Ja.
Und für mich fängt das mit dieser Akzeptanz an, dass wir einfach sagen müssen, ja, Leben passiert halt, Leben lebt und manchmal geht es ein bisschen hoch, manchmal geht es ein bisschen runter und dazwischen ist ein großes Potpourri an Werkzeugen, was wir zur Verfügung haben,
Ja.
um uns zu stärken.
Ja. Also es gibt ja auch das Konzept der radikalen Akzeptanz. Es ist eben auch aus der dialektisch-behavioralen Therapie und das ist einfach total super, ne? Also weil ist, ne, ich kann, ne, das ist ja so ein bisschen das, was ich gerade sagte. Also kann ich was verändern? Ja, nein. Wenn ja, verändere es. Super, perfekt. Kann ich es nicht verändern? Nein. Dann kann man immer noch mal fragen, kann ich es vielleicht später irgendwann verändern? So besteht die Möglichkeit. Ist ja auch immer eine Frage, die so ein bisschen beruhigend ist, wenn man so sagt, okay, ich kann es jetzt nicht verändern, aber es könnte sein, dass ich es irgendwann verändern kann. Also es ist ja auch immer wieder überprüfbar. Das gibt ja auch oft so ein bisschen ein gutes Gefühl zu sagen, okay, jetzt gerade nicht, aber oh, vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat, in einem Jahr. Und wenn ich aber wirklich sage, okay, jetzt kann ich es gerade nicht verändern, dann habe ich halt verschiedene Möglichkeiten, ne? Also ich kann entweder, kann ich ne, dann irgendwie verbittert werden und irgendwie mich die ganze Zeit ärgern, aufregen, traurig sein. Ne? Das ändert den Fakt aber ja auch nicht, der da ist. Es verändert aber ganz viel darin, weil ob ich mir, ne, also die Realität ist da, ob ich jetzt traurig bin oder nicht. Und dann kann ich mir ja sagen, okay, dann bin ich halt nicht traurig, weil die Realität bleibt ja die gleiche.
Das stimmt, ja.
Ne, wobei das natürlich, wie gesagt, also auch da, wir haben das oft mit, ne, das gerade eingangs gesagt, mit Sorgen machen,
Ja.
die, das, was dahinter steckt, ist oft so komplex, dass man das eben nicht so einfach aufdröseln kann. Man kann jetzt nicht sagen, weil da sind so viele Mechanismen, die da auch eben auf psychischer Ebene bei den Pferdebesitzern wirken, dass man sich die gerne nochmal genauer angucken darf, als zu sagen, mach dir doch einfach keine Sorgen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Schön
Na,
wäre
aber
es, ja.
eben sich das überhaupt erstmal vor Augen zu führen, hilft schon vielen, ne, dass sie sagen, ja, eigentlich ist das richtig. Ne, oder ich kann halt, kann es halt akzeptieren. Und akzeptieren bedeutet ja nicht gutheißen. Ne? Also auch da sind ja viele, dass sie sagen, ja, aber wenn ich das akzeptiere, dann, ja, also ich glaube, mit Akzeptanz ist häufig die Sorge verbunden, dass man so in so eine Laissez-faire-Haltung kommt und vielleicht auch Dinge wieder übersieht oder dem Pferd nicht gut tut. Aber Akzeptanz bedeutet ja nicht, dass ich irgendwas gutheiße, sondern einfach, dass ich annehme, dass es jetzt gerade so ist. Und ich kann es trotzdem doof finden, ne? Also, und ich kann es
Ja.
trotzdem weiter im Blick haben und verändern wollen, ne? Das ist so ein bisschen ein Unterschied, ne? Zu dem, was viele unter Akzeptanz dann auch verstehen.
Bedeutet ja nicht, man muss sich ergeben, sondern es bedeutet
Genau.
einfach, ich erkenne es erstmal an und dann schauen wir mal, was wir damit machen.
Ja.
Um das schön am Ende abzurunden, wenn du einen Wunsch hättest für die Pferdewelt, was würdest du dir wünschen? Eine Sache, die daraus geht, die du allen mit auf den, ja, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
Also ich glaube tatsächlich, mehr auf, also tatsächlich mehr die mentale Verfassung der Pferde im Blick haben. Das, also, weil ich glaube, dass darüber wirklich viel möglich ist. Ich glaube, das wird häufig einfach unterschätzt. Und das auch da, das soll natürlich nicht heißen, so achtet nur auf die Psyche und der Körper ist total egal. Stellt euer Training ein, füttert eure Pferde dick, stellt sie wieder in Boxen, ne? Das natürlich nicht. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich irgendwie sagen können, irgendwie Psyche first. Weil wenn wir das irgendwie gut im Blick haben, dann lösen sich super viele Dinge einfach auch auf, habe ich die Erfahrung gemacht.
Dankeschön. Ich danke dir für deine Zeit heute Morgen. Wir verknüpfen deinen Instagram-Kanal und hast du noch eine Webpage oder so?
Habe ich auch, ja.
Hast du auch? Verknüpfen wir beides in den Shownotes.
Sehr gern.
Dann könnt ihr euch noch mal ein bisschen die Themen angucken, die Hilka da ganz spannend bearbeitet. Du bietest auch einen Kurs an zum Thema Psychosomatik. Ich habe es
Ja,
mir
richtig.
aufgeschrieben: psychosomatische Behandlungslehre.
Ja, equine psychosomatische Behandlung wäre sogar noch
Genau.
ein Wort davor.
Oh Gott.
Genau. Und es ist tatsächlich auch ein Kurs geplant ab Herbst, ist aber die Frage in der Planung und Realität gehen ja manchmal so ein bisschen auseinander, aber wo es wirklich um, also es wird, wir nennen es Mental Health für Pferdebesitzer, also gerade der Bereich sich Sorgen machen, Leichtigkeit nicht verloren haben und so, wo wir wirklich da so ein bisschen ins Detail gehen wollen, um Pferdebesitzer da nochmal abzuholen in dem Bereich, weil es eben auch so komplex ist, dass man es
Ja.
eben nicht auf einem Instagram-Account oder zwischen
Ja.
Tür und Angel eben machen kann.
Genau. Sehr schön. Da also eine klare Empfehlung in die Richtung hin. Und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst nochmal sprechen.
Ja, ich mich auch.
Bis dahin.
Sehr schön, bis
Tschüss.
dann.
Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso viel Spaß gemacht, wie es mir gemacht hat. Ich bedanke mich nochmal bei Hilke für diese wunderbare Reise auf der Resilienzwippe. Wir verlinken sie in den Shownotes. Und verlinken auch ihre Website in den Shownotes. Und für alle, die mehr wollen, gilt natürlich wie immer, schaut euch mal bei Equidemia um, schaut euch mal den Campus an, schaut euch mal die Masterclass an. Vielleicht ist da was für euch bei, damit ihr nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis viele wertvolle Tools bekommt. In diesem Sinne, einen schönen Sommeranfang.